Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Die verschärften Corona-Kontrollen sind heute unser Thema. Herzlich willkommen. Das Land begegnet den steigenden Infektionszahlen mit mehr Kontrolle, vor allem bei der Quarantäne.
Es gibt natürlich den Auftrag an die Behörden, quasi diese Kontrollen möglichst, ich sage jetzt lückenlos, durchzuführen und auch situationsgerecht.
Aber auch sonst wird mehr kontrolliert. Aber wo ist die Grenze?
Dort, wo die Leute wohnen, in den Wohnungen, in den Häusern selber und quasi, da gehört noch der Gartenbereich dazu. Der wird nicht aktiv kontrolliert. Von der Polizei gehen wir nicht hinein.
Verfassungsrechtler sehen die bisherigen Kontrollen noch im Rahmen des Rechtes. Aber man muss auf Grauzonen aufpassen.
Was ist, wenn die Polizei einmal Patronen steigen lässt? Da wäre natürlich schon wieder ein Punkt, der nicht unkritisch wäre. Nämlich da kann ich denn zumindest das überwachen, was sich so im Garten abspielt.
Ist die Zeit der Appelle vorbei? Kommt die Repression in der Pandemiebekämpfung?
Also als Repression würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist schon so, dass ab einem gewissen Grad die Freiwilligkeit dann auch einmal vorbei ist. Ich denke, gerade wenn man sich bewusst an gewisse Regeln nicht hält und nicht nur sich selbst damit gefährdet, sondern vor allem auch die Mitmenschen gefährdet, dann hört es auf.
Die verschärften Corona-Kontrollen beschäftigen uns heute. Was plant die Behörde? Was darf sie? Und wie erleben Sie, werte Hörerinnen und Hörer, diese Kontrollen?
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Basch am Telefon. Christoph Holzer, Abwicklung, Marc Spagola, Produktion. Das Land will bei den Kontrollen einen Zahn zulegen. Diese Schlagzeile konnte man genau heute vor 6 Tagen lesen. Als Reaktion das Ganze gesehen auf steigende Infektionszahlen. Was kommt auf uns zu? Was wird die Behörde tun, was sie bisher noch nicht getan hat? Das ist das Thema, das wir heute hier in Neues bei Neustädter diskutieren. Ihre Meinung dazu bitte, werte Hörerinnen und Hörer. Finden Sie es gut, dass man da vielleicht etwas schärfer wieder die Daumenschrauben anzieht, oder ist genau das Gegenteil Ihre Meinung? Es ist genug mit Staat, genug mit Repression. Ihre Erfahrungen auch mit Kontrollen würden mich interessieren. Meine Gäste heute, Herbert Butscher, Bezirkshauptmann von Velke. Herr Bezirkshauptmann.
Grüß Gott.
Danke, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für uns. Aber es sind immer sehr wichtige Sendungen, wenn Sie hier sind. Und Julian Koschitz von der BH Feldkirch. Er ist für die Koordination der Kontrollen im Land zuständig. Grüß Gott.
Schönen guten Nachmittag, Herr Magister Neustädter. Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. So, jetzt haben wir, ich habe das angesprochen, Herbert Butscher. Das Land sagt, wir müssen einen Zahn zulegen. Wenn man etwas zulegen muss, dann war es bisher zu wenig. Ist das so diese rückführende Schlussfolgerung von mir richtig?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich interpretiere das so, wir haben eben steigende Inzidenz, also mehr Infektionen, und zwar seit ungefähr, sage ich jetzt mal, Ende Februar, März, April immer ansteigende Infektionen. Nicht dramatisch, aber doch stetig ansteigend, und irgendwie muss man darauf reagieren. Man kann ja quasi nichts tun, ist nicht gut, sondern man muss das genau anschauen, und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder schaue ich, was kann ich tun, damit die bestehenden Vorschriften besser eingehalten werden. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich schaffe neue Restriktionen, neue Vorschriften. Und das ist jetzt der Weg, den man hier gewählt hat. Bevor man neue Einschränkungen einführt oder neue Bestimmungen schafft, schaut man einmal, wie werden die bestehenden Regelungen eingehalten und wo ist es dort wichtiger, strenger zu kontrollieren. Da muss man auch differenzieren, kommt darauf an, wo es wichtiger ist und wo nicht.
Okay. Ein Haupthandlungspunkt dieser Sendung heute ist zum Teil auch Dornbirn. Es hat gerade im Bezirk Dornbirn natürlich eine ordentliche Zunahme gegeben. Ich habe Andrea Kaufmann gestern interviewt, die Bürgermeisterin von Dornbirn, und auch sie gefragt, brauchen wir stärkere Kontrollen, brauchen wir mehr?
Ja, das denke ich schon. Wir haben bereits vorletzte Woche gemeinsam mit dem Land eine Sitzung gehabt, wo auch die BH dabei war. Es steigen die Zahlen in Dornbirn, vor allem im Bezirk Dornbirn, aber im ganzen Land natürlich wieder an. Und wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir besser darauf schauen müssen, dass die Präsenz auch der Exekutive stärker ist, dass die Quarantänekontrollen verstärkt werden, dass wir mit Staat und Bundespolizei auch vermehrt bei Menschenansammlungen darauf aufmerksam machen, was geht und was nicht geht. Und natürlich auch solche Hotspots wie Marktplatz oder Bahnhof, wenn wir jetzt von Dornbirn reden, stärker kontrolliert werden.
Also die Kommune steht zu 100% hinter diesen Aktivitäten, die das Land hier setzt.
Ja, wir machen natürlich bei allem mit, was irgendwie hilft, die Zahlen möglichst im Zaum zu halten. Das ist, glaube ich, das Interesse von allen. Und es gibt halt immer wieder ein paar Ausreißer, die das nicht so sehen. Und da, glaube ich, muss man schon stärker hinschauen und nicht wegschauen.
Julian Koschitz, sind es nur ein paar Ausreißer oder haben wir teilweise diese berühmte Corona-Müdigkeit, die jetzt mittlerweile auch in Widerstand umschlägt?
Die Corona-Müdigkeit ist definitiv da. Ich glaube, da stimmt auch jeder zu. Aber ich darf vielleicht den Zuhörern ein paar Zahlen geben, was jetzt Quarantänekontrollen beispielsweise betrifft. Wir haben jetzt seit Beginn dieser Modellregion in Vorarlberg, seit dem 15.03. bis Stand heute, 13.04., circa 1000 Quarantänekontrollen durchgeführt. Das bedeutet pro Woche zwischen 300 und 400 Kontrollen. Mittlerweile, wie soll ich sagen, mit richtigen Spezialteams, unter Anführungszeichen, die seit einem Jahr wirklich nichts anderes mehr machen. Also, einfach speziell auf diese Quarantänekontrollen auch geschult sind. Wir führen hinzuzufügen ist, dass wir auch Ad-Hoc-Kontrollen durchführen. Sprich, wenn wir irgendwelche anonymen Anzeigen bekommen, dann sind wir in gutem Kontakt mit den jeweiligen Bezirkspolizeikommandanten und den lokalen Polizeiinspektionen. Das heißt, wir führen dann auch Kontrollen auf Verdacht durch. Und wir haben jetzt beispielsweise in dem Modellzeitraum ca. 25 Verstöße, was die Quarantänekontrollen betrifft. In diesen vier Wochen, genau.
25 Verstöße.
25 Verstöße, so daumen wir mal B. Also wir könnten jetzt nicht feststellen, dass hier jetzt massiv gegen die Quarantäne verstoßen wird.
Okay. Das ist aber letzte Woche bei diesen Interviews auch mit dem Landeshauptmann in den Vorarlberger Nachrichten genauso rübergekommen. Hat man da etwas falsch verstanden oder ist das, wie ist das zu verstehen? Weil ich habe jetzt wirklich geglaubt, die Quarantäne ist eines der Probleme, die wir haben.
Also in Dornbirn sind die Anzeigen ein bisschen erhöht. Okay. Das ist richtig. Deswegen wird auch im Bezirk Dornbirn jetzt verstärkt kontrolliert. Aber beispielsweise im Bezirk Feldkirch-Bludenz sehen wir das jetzt überhaupt nicht.
Okay. Herr Putscher, da müssen wir mal dazu sagen, wer muss in Quarantäne und was darf jemand, der in Quarantäne ist, überhaupt tun?
Ja, also in Quarantäne gibt es zwei Varianten, nämlich die Absonderungsbescheide, wo von der Behörde quasi jemand einen Bescheid bekommt, dass er in Quarantäne muss, nämlich entweder als erkrankte Person, als infizierte Person oder als Kontaktperson, bei der der Verdacht besteht, dass eben sie erkrankt ist. Das ist ein solcher Absonderungsbescheid. Das sind die einen Fälle. Die anderen Fälle sind die Quarantänen, die im Zusammenhang mit einem Überschreiten der Grenze zu tun haben, die vom Ausland einreisen und quasi hier keinen Grund, speziellen Grund für die Einreise nachweisen können und für die gilt dann auch eine Quarantäneverpflichtung. Und die Quarantänen sind unterschiedlich geregelt, was man sagen kann, bei den Absonderungsbescheiden grundsätzlich 14 Tage lang. Jetzt kann es aber Situationen geben, bei denen kann man die Quarantäne vor 14 Tage sozusagen beenden und die Quarantäne kann auch viel länger dauern, weil die Krankheit ja auch bei verschiedenen Personen noch viel länger anhält und lange dauert und sie dauert jedenfalls so lang, bis ich 48 Stunden symptomfrei bin. Das kann also lange dauern, kann kürzer dauern und das ist genau geregelt. Und die Personen, die einen Absonderungsbescheid bekommen, erhalten auch die Information, wie lange die Quarantäne andauert. Und Verpflichtungen in der Quarantäne sind zu Hause bleiben, also in der Wohnung bleiben grundsätzlich, verlassen der Wohnung nur, also wenn ich eine schwerwiegende oder wichtige Behandlung, medizinische Behandlung brauche oder für die Absolvierung des behördlich angeordneten Tests, weil grundsätzlich sind meistens zwei Tests, nämlich am 5. und am 10. Tag zu machen.
Okay, und das wird kontrolliert, also da haben wir jetzt hundertprozentige Kontrolle, wird jeder mal kontrolliert, der in Quarantäne ist?
Hundertprozentige Kontrolle ist das nicht, nein, aber wie gesagt, also zwischen 300 und 400 Personen pro Woche zum Teil, sogar zweimal am Tag, wenn wir, wie gesagt, auch irgendwelche Verdachtsmomente haben. Okay. Also ich denke, das kann sich schon sehen lassen, diese Kontrollzahlen. Ich möchte da wirklich auch einen Dank an die Diensthabenden aussprechen, die zum Teil sogar am Sonntag kontrollieren gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man glauben kann, dass nur weil gerade Sonntag ist, dass die Behörde da nicht tätig ist. Nur
zu den Bürozeiten zwischen 9 und 16 Uhr.
Genau. Und die Quarantäne ist natürlich ein Bereich, in dem eben die Missachtung, ein Verstoß, eben gleich gravierende Auswirkungen hat. Weil wenn ich dort dann quasi Kontakte nach außen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es zu einer Ansteckung und auch fallweise eben zu schweren Erkrankungen kommt.
Es ist zum Thema Grenze gleich eine Frage reingekommen, Reinhard Schäfgecht, und zwar, wenn ich mit dem Rad, gibt es für Radfahrer, die im Oberland die Rheinseite wechseln und dann auf der Schweizer Seite runterfahren und dann wieder rüberfahren? Ausflüge darf man nicht machen, oder?
Nein, aber das ist kein Ausflug in dem Sinn. Das kann man wie als Transit verstehen, wenn Sie tatsächlich nur quasi über Schweizer Staatsgebiet kurz fahren und dann wieder nach Österreich reinfahren, dann ist das de facto möglich, ja.
Also das
ist kein Problem.
Ich fahre in Honems rüber und komme in Lustenau wieder rüber und das ist das Go.
Genau. Natürlich aber ist es trotzdem glaubhaft zu machen, woher man herkommt. Also ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil man natürlich jederzeit in eine mobile Polizeikontrolle kommen kann. Und da müsste man ja glaubhaft machen, dass man jetzt nur quasi kurz über der Grenze war und gleich wieder herkommt. Kaffee trinken wäre wieder nicht erlaubt in der Schweiz.
Selfie beim Grenzübertritt beispielsweise. Das sind wir wieder dieses glaubhaft machen. Wirklich sagen, wo man gesehen ist.
Genau.
Aber Kaffee trinken nicht in der Schweiz.
Kaffee trinken, dann bin ich quasi de facto richtig eingereist und dann gelten die ganz normalen Einreisebestimmungen.
Ja, das fällt jetzt natürlich beim beruflichen sozusagen Verkehr leichter, weil ich sagen kann, ich wohne hier und habe dort den Arbeitsplatz und da ist es sinnvoll, wenn ich so fahre, während es beim Freizeit in der Freizeit natürlich schwieriger ist, glaubhaft zu machen.
Ihr Weg zu uns in die Sendung.
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Die verschärften Corona-Kontrollen heute mein Thema. Die Gäste sind Herbert Burtscher, Bezirkshauptmann von Velke, und Julian Koschitz. Er koordiniert für die Bezirkshauptmannschaften die Corona-Kontrollen. Wir haben den Erkan Basar, der im Facebook schreibt, die Leute haben einfach die Nase voll von dem Ganzen und deswegen halten sie sich nicht mehr daran. Das ist meine Meinung. Und wir haben am Telefon die Michaela, die hatte eine Schwester. Oder hat eine Schwester, Gott sei Dank lebt sie noch, und die war aber auf der Intensivstation.
Ich habe eine Schwester im Oktober in der Intensivstation gehabt. Ich habe nicht angehen können. Ich habe angerufen, ich habe Angst gehabt, dass sie stirbt. Sie ist 2 Monate auf der Intensivstation gelegen mit Corona. Bedingt durch einen Krankenhausaufenthalt. Sie hat sich im Krankenhaus angesteckt. Es war furchtbar. Sie war unschuldig. Sie ist wegen der Hüftoperation eingeliefert worden und ist krank aus dem Spital. Heute ist sie im Rollstuhl, hat keinen Muskel mehr, war 2 Monate in Intensivstation und ist heute noch nicht beieinander. Und ich kann nur eins sagen, wenn ich die Leute sehe, wie sie sich umarmen und heute überhaupt nicht aufpassen, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die Leute wissen erst, wenn sie einmal kennen, wie arg das ist.
Sagt die Michaela. Herbert Burtscher, Sie wollen was dazu sagen?
Ja, dieser Anruf von der Michaela zeigt, wie schlimm die Folgen sein können.
Ja.
Das sind gutes Beispiel, wie schlimm es sein kann. Und der Grund ist, weshalb sie angerufen hat, weil sie eben selber erfährt, wie manche Leute sich nicht daran halten, weniger daran glauben. Und das ist darauf zurückzuführen, dass in der Dauer der Epidemie eben diese Risikowahrnehmung einfach geringer wird. Das Coronavirus ist eben unsichtbar und nicht quasi kein greifbarer Feind, sondern unsichtbar. Und wir lenken unsere Aufmerksamkeit gerne auf das, was verloren ist, was uns einschränkt, was nicht funktioniert, und auf andere Dinge. Also, aber da ist es wichtig, wieder quasi sich zusammenzuraffen, zusammenzunehmen und sagen, okay, wir sind jetzt noch in einer Situation, wir können auch diesen unsichtbaren Feind bekämpfen, wir haben die Mittel zu bekämpfen und wir können erfolgreich sein, aber wir müssen alle fest mitmachen und das gilt weiterhin so und dann ist das auch möglich. Also diese positive Botschaft möchte ich einfach mitgeben.
Okay. Die Frau Geisbauer ist am Apparat.
Ich möchte nur betonen, dass es eigentlich traurig ist, dass es solche Maßnahmen braucht, damit die Leute endlich begreifen, was es mit dieser Corona an sich hat. Ich finde es ein Wahnsinn.
Sagt die Frau Geisbauer. Dann möchte ich zu einem wichtigen Thema kommen, und zwar ist das dieses Contact Tracing, nämlich das Nachverfolgen, mit wem infizierte Menschen wirklich zu tun hatten. Ich bin überzeugt, vor einem Jahr in der ersten Welle waren die Menschen noch ehrlicher, muss ich ganz offen dazu sagen. Damals hat man wirklich alles angegeben, weil man noch vielleicht in der Schockstarre der beginnenden Pandemie war. Jetzt schaut das sicher anders aus. Und ich möchte Peter Bussjäger zu Wort kommen lassen, Verfassungsrichter. Er sagt, was will die Behörde denn auch tun?
Man wird auch, wenn man einen Zahn zulegt, Auskünfte nicht erzwingen können. Ich sehe jetzt keine Möglichkeit, beispielsweise über Handyauswertungen oder dergleichen die Kontakte von bestimmten Personen nachzuverfolgen. Letztlich müssen all diese Maßnahmen auch entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsprinzip angewandt werden. Man kann vermutlich in der Praxis die Betroffenen konkreter befragen. Man kann vielleicht auch bestimmte Befragungstechniken anwenden. Aber letztlich wird es von der Auskunftsbereitschaft dieser Personen abhängig sein, wie erfolgreich damit man ist.
Herr Babocha, haben Sie zu wenig Mittel in der Hand, um das wirklich zu machen?
Nein, ich denke, das ist schon gut so, wie sie jetzt ist. Natürlich appelliere ich an die Bevölkerung, wahrheitsgemäß und möglichst umfassend zu beantworten, die Erhebungen mitzumachen, wenn man angerufen wird, wo habe ich mich aufgehalten, wie lange. Das ist einfach wichtig. Und da geht es nicht um dann diese Anzeigen sozusagen gleich zu erstatten, sondern da geht es uns darum, wirklich diese Infektionsketten zu unterbrechen. Ich kann das auch an einem Beispiel bringen. Mir ist ein Fall bekannt, hat eine Person, die erkrankt ist, zwei andere Personen angesteckt. Ja. Diese haben sich nicht rechtskonform verhalten, haben quasi weitere 15 Personen angesteckt. Und aufgrund dieser Rückmeldungen und Testergebnisse mussten wir jetzt insgesamt 88 Personen absondern. Und das innerhalb von 10 Tagen. Da sieht man, wie schnell eine solche Infektionskette sich ausbreiten kann. Und deshalb ist es dort besonders wichtig, dass wir jeden einzelnen Fall finden. Und da appelliere ich jetzt an die Bevölkerung, macht mit. Ihr müsst euch nicht fürchten davor, sondern es ist, ihr tragt dazu bei. Das ist ein Akt der Humanität. Auch wenn ich das ungern tue, wenn ich das zugebe, trage ich mit dazu bei, dass ich das Gemeinwohl schütze, unser Gesundheitssystem schütze.
Sie sind ein freundlicher, sehr höflicher Mensch, Herr Babocha. Wir kennen uns jetzt doch schon ein Jahr lang. Aber genau das ist der entscheidende Punkt in der Pandemiebekämpfung. Das etwas Bömmli nicht aufgeht. Aber da habe ich das Gefühl, hinken wir hinten rein. Gerade wenn mehr Infektionen sind wie aktuell.
Wir können zum Beispiel beobachten, wie schauen die Zahlen aus der geklärten Fälle. Also Neuinfektionen und bei wie vielen von diesen Neuinfektionen wissen wir, bei wie vielen Personen ist ganz klar, woher es kommt. Aha. Und da haben wir jetzt auch zum Beispiel in den letzten 2 Wochen, also von Kalenderwoche 12 auf 13 wieder, eine deutliche Verbesserung. Da haben wir 60%, wovon vornherein klar ist, jawohl, das sind Kontaktpersonen und da wissen wir, woher es kommt und die sind dann auch positiv. Dann ist es ganz klar quasi ein geklärter Fall. Und diese quasi Quote wollen wir erhöhen und das geht leichter, wenn wir nämlich weniger überhaupt haben, sozusagen, wo ich diese Erhebungen machen muss, weil dann kann ich sie intensiver machen. Und was auch wichtig ist, dass wir möglichst schnell sozusagen die Erhebung machen, dass man sich nicht lange vorher überlegen kann, was sage ich jetzt, was dann sage ich nicht.
Jörn Koschitz, Sie wollten was sagen.
Herr Neustädter, ja, wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf zum Thema Einreisefragen, weil der Herr das so direkt angesprochen hat, möchte ich auch direkt replizieren, weil es mir auch ein persönliches Anliegen ist, da ich seit einem Jahr mit diesen Grenzkontrollen auch beauftragt bin und selber sehr gerne reise. Also Der rechtliche Hintergrund ist der, die Grenze kann nur der Innenminister schließen bei eigener Verordnung. Wir haben die Grenzen grundsätzlich offen und wir haben nur eine Einreiseverordnung. Das bedeutet für uns als Behörde, wir können nur prüfen, ob die Leute sich an diese Einreiseregeln halten. So nebenbei bemerkt haben wir auch hier eigentlich relativ strenge Regeln, wenn man vergleicht, dass die Schweiz aber keine Beschränkungen haben für Vorarlberger für die Einreise. Und auch in Deutschland sind die Ausnahmen lockerer gestaltet. Und nur vielleicht kurz ein paar Zahlen. Also ich nehme jetzt wieder den Zeitpunkt seit Beginn der Modellregion. Wir haben über 190.000 Personen kontrolliert an der Grenze. Davon sind über
190.000 Kontrollen.
Genau.
Echt? Ja. Können wir genau da an diesem Punkt jetzt den Edgar Marte spielen, weil der beobachtet das als Grenzgänger und ist komplett anderer Sehr Meinung.
Ja, also ich hätte etwas zu der Grenzkontrolle zu sagen. Ja, also die finden de facto nicht statt. Da gibt es einfach keine Kontrollen. Im Zug nicht einmal kontrolliert und an der Grenze höchst, vielleicht zweimal vor 500 Mal.
Sie sind Grenzgänger.
Ja, da geht es praktisch null Kontrolle.
Wie passt das zusammen?
Also das ist nicht ganz richtig. Es werden pro Tag bis zu 4-mal Züge kontrolliert aus der Schweiz kommend. Aber natürlich, wir haben natürlich nur ganz begrenzte Möglichkeiten, auch in einem Zug zu kontrollieren. Wir haben auch seit Beginn dieser Modellregion über 3000 Abweisungen an der Grenze. Das bedeutet, diese Personen konnten nicht einreisen, weil sie entweder nicht bereit waren, in Quarantäne zu gehen oder keinen sonstigen Einreisegrund haben. Also so ganz ist es schon nicht. Zusätzlich möchte ich sagen, wir haben mobile Einreisestreifen, die zwischen 6 und 8 Stunden an jeweiligen Grenzübergängen stehen, zum Teil auch an den kleinsten Grenzübergängen in Vorarlberg. Wir haben fixe Einreisestreifen, die an den großen Grenzübergängen Tisis und auch Hörbrands Unterhochsteg stehen, aber natürlich auch nur eine begrenzte Stundenanzahl. Wie gesagt, die Grenzen sind rechtlich nicht geschlossen, somit ist es uns nicht möglich, im Gegensatz zum April, wo tatsächlich ja das Bundesheer zum Teil auch über Nacht an den Grenzen war, eine lückenlose Grenzkontrolle zu gewährleisten. Also unsere Möglichkeiten sind auch irgendwie beschränkt, was okay. das betrifft.
Noch einmal das Thema mangelnde Kontrollen vom Herrn Marte aus Dornbirn.
Also ich bin in Dornbirn am Sonntagnachmittag an Rach spazieren gegangen. Kontrollen sind alle schön und recht, aber dort hat niemand kontrolliert. Und da war eine Haufenbildung an Menschen ohne Maske. Viele, viele, viele Leute Richtung Spielplatz auch. Auf dem Gehweg, da hat niemand kontrolliert, da hat sich wirklich niemand darum gekümmert. Und da müssen wir noch ansetzen, weil die Leute haben überhaupt keinen Respekt vor dem Ganzen. Es hat mich sehr geärgert.
Das war der Hans-Peter aus Dornbirn, nicht der Herr Marte, der war vorhin dran. Gut, Herr Butcher.
Ja, der Herr Marte hat recht, das ärgert jemand, wenn man das feststellt, dass die im Freien es zu einer Anhäufung von Personen kommt und die Abstände nicht einhalten. Wir machen so, dass quasi die Polizei einfach und täglich unterwegs ist und das feststellen kann und dann auch tätig werden kann, einschreiten kann. Oder wir bekommen quasi eine Rückmeldung aus der Bevölkerung, wie es er jetzt zum Beispiel angerufen hat. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, auch diesen Bereich schaue ich mir an. Und dann muss man sagen, das ändert sich auch, oder? Wie das Verhalten im Frühling anders wird, wie es im Winter ist. Mhm. Und dann muss man sagen, okay, wo gibt es jetzt ein Verhalten, auf das man reagieren muss?
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute, die verschärften Corona-Kontrollen.
Bevor man neue Einschränkungen einführt, schaut man einmal, wie werden die bestehenden Regelungen eingehalten und wo ist es dort wichtiger, strenger zu kontrollieren.
Wir haben jetzt seit dem 15.03. ca. 1000 Quarantänekontrollen durchgeführt, ca. 25 Verstöße.
Ich glaube schon, dass man nicht das Gefühl vermitteln soll an diejenigen, die sich daran halten, und wenn du dich nicht daran hältst, ist es auch egal. Von dem her finde ich die verstärkten Kontrollen absolut sinnvoll.
Ich glaube sehr wohl, dass hier manchmal auch Rachegefühle mit eine Rolle spielen, dass das Anklagen, das Vernaden bei den Behörden nicht gerade eine sehr edle menschliche Eigenschaft ist.
Man versucht jetzt eben nochmals mit der Präsenz der Staatsgewalt auch die Leute zur Einhaltung von Vorschriften zu bewegen.
Wenn ich die Leute sehe, wie sie sich umarmen und heute überhaupt nicht aufpassen, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die Leute wissen erst, wenn sie einen kennen, wie arg das ist.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Meine Gäste hatte Herbert Botscher, Bezirkshauptmann von Feldkirch, und Julian Koschitz, ja, ist auch Beamter, Bezirkshauptmann, schafft in Feldkirch, ist aber für die Koordination der Kontrollen zuständig, und wir diskutieren ja heute über die Kontrollen. Dann haben wir am Telefon den Herrn Mitterstein aus Höchst.
Ich habe den Eindruck, dass die BH da illegal arbeitet, weil die machen einen Freiheitsentzug für Leute, die wohl getestet sind, aber nicht krank sind. Und die Leute in der Umgebung gleich dann mit einsperren. Also ich sehe da keine Berechtigung dafür.
Sie meinen die Kontaktpersonen, oder?
Die Kontaktpersonen, okay. Und auch die Tests sind ja auch noch, okay. Sind ja nicht zulässig. Die geben ja nicht heraus, dass man krank ist.
Herr Butcher.
Ja, das sind zwei Fragen angesprochen. Das eine betrifft jetzt eben schon die kranke Person oder infizierte Person. Die kann natürlich noch asymptomatisch sein. Das kann sein, dass die natürlich noch nicht wirklich Krankheitssymptome oder starke Krankheitssymptome aufweist, sondern eben nur aber höchst infektiös ist. Und im Gesetz steht ganz klar, dienen nicht nur erkrankte Personen, sondern auch krankheitsverdächtige Personen, weil es eben darum geht, die Ausbreitung einer Seuche sozusagen zu verhindern. Und da muss sich auch die, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie ansteckend sind, auch absondern. Und die Absonderung ist ja nur beschränkter Natur, also die ist ja befristet.
Und man muss dazu sagen, auch weil die Frage auch wieder auftaucht, wir haben einen Antigentest, aber wenn der positiv ist, wird ein PCR-Test nachgeschoben. Und der PCR-Test ist mittlerweile auch so in der Anwendung, dass die Falsch-Positiven, also der das anzeigt und nicht stimmt, die hat man mittlerweile im Griff, weil das kommt hier an diesem Anruf auch raus.
Ja, also das ist auch so. Es gibt nichts Besseres wie den PCR-Test und das ist die beste Methode, das nachzuweisen. Und bei den sage jetzt Antigentests, die positiv sind, dort macht man diesen PCR-Test, um das zu kontrollieren, ob das wirklich so ist. Und noch dann beim Retest quasi wird auch geschaut, wie hoch ist der CT-Wert, nämlich genau diese Infektiosität. Mhm. Und wenn jemand dann einen CT-Wert von über 30 hat, also wenn ein Dreier vorne ist, dann gilt er nicht mehr als so ansteckend, dann ist auch die Absonderung schon beendet.
Das bei diesem CT-Test ist das Wichtige. Je höher die Zahl, desto geringer die Infektions-
ja, ganz genau.
Weitergabe. So, mhm. Haben wir das aber wieder mal. Es sind immer wieder dieselben Themen, aber es ist wichtig, dass man das den Leuten wieder erklärt. Immer wenn wir über diese Kontrollen diskutieren, ist die Frage, bis wohin geht's? Und als ich das gelesen habe letzte Woche, dass man einen Zahn zulegen will, dass man verschärfen will, dass man die Infektionszahlen dementsprechend deutet, dass man etwas tun muss, ist die Frage, wo ist die Grenze, Herbert Butcher? Ich weiß schon beim privaten Bereich, aber was gilt jetzt wirklich? Auch vor einem Jahr haben wir auch darüber diskutiert, was gilt heute?
Ja, bei der Kontrolle ist immer noch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Das heißt, ich muss wirklich schauen, was kann passieren, wie schlimm ist die Lage, und dann kann man unterschiedlich darauf reagieren. Ich kann ein Beispiel bringen. Also bei der Quarantäne haben wir gesagt, da ist es uns wichtig, weil auch schlimme Folgen daran hängen, wenn man es nicht einhält. Als Beispiel im Gastgarten, wenn die Stühle so aufgestellt sind, dass der Abstand nicht 2 Meter ist, mhm, dann ist es ein Verstoß, sondern die Sitzplätze müssen einen 2 Meter Abstand aufweisen. Wenn ich das feststelle, dann können wir hingehen, da kann die Polizei hingehen und den Wirt aufmerksam machen, das stimmt noch nicht, das passt noch nicht. Und dann kann man, das ist so wie die gelbe Karte im Fußball, ja, einfach darauf reagieren, ohne dass man gleich ein Behördenverfahren mit Anzeige, mit Strafverfahren, mit viel Aufwand sozusagen und betreiben muss, sondern man schafft gleich eine Verbesserung der Situation, und das hat in vielen Fällen ausgereicht.
Und in unserem Privatbereich, wie weit geht's, ist, weil das hört man auch oft, es sitzt eine Gruppe von 15 Personen im Garten. Darf man nicht, völlig verboten. Was ist dann?
Ist im Garten kann die Polizei auch noch quasi tätig werden. Aha. Wenn sie sieht, die Vorschriften im Garten sind nicht eingehalten, es sind also mehr wie 4 Personen aus 2 verschiedenen Haushalten, mhm, und die Abstände passen nicht und so weiter, dann kann man auch dort einschreiten. Aber in der Wohnung selber, also im unmittelbaren Wohnbereich, wird nicht kontrolliert. Da ist die Eigenverantwortung der Bürger gefragt.
Also im Wohnzimmer, da muss man die Augen zumachen?
Da wird nicht quasi kontrolliert.
Okay.
Und da ist die Eigenverantwortung gefragt.
Dazu ein paar Gedanken von Peter Bußjäger, Verfassungsrichter. Er sagt, er glaubt der Behörde das alles, aber auch er stellt die Frage der Grenze.
Solange sich die öffentlichen Organe im öffentlichen Raum auch bewegen, diesen kontrollieren, glaube ich, kann man gegen die Präsenz an sich nichts haben. Der private Raum ist grundsätzlich tabu, das ist auch richtig so, aber auch da gibt es sicherlich gewisse Grenzbereiche. Was ist, wenn die Polizei einmal ein paar Drohnen steigen lässt? Ich weiß nicht, ob sie das tun, aber da wäre natürlich schon wieder ein Punkt, der nicht unkritisch wäre. Nämlich da kann ich denn zumindest das überwachen, was sich so im Garten abspielt.
Setzen Sie Drohnen ein?
Nein, werden nicht eingesetzt.
Ehrlich?
Ehrlich, ja. Ja,
okay.
Ich glaube, es gibt Drohnen bei der Polizei, aber für diesen Zweck brauchen wir die Drohnen nicht. Mhm. Weil das feststellen zu können, ob jemand im Garten sozusagen zu viele Leute hat und dort der Abstand nicht eingehalten wird, das kann man auch einfach beim Vorbeischauen, beim Vorbeigehen und machen. Da braucht es keine Drohne.
Kommen wir dann noch zum Thema, wenn der Nachbar anruft, was dann passiert. Dann Herr Flatz, grüß Gott.
Wenn man sich jetzt testen lassen hat und man angeblich positiv ist, gibt es dann eine Möglichkeit, dass man das irgendwie noch einmal beim Spital oder beim Hausarzt nachtesten lässt und das Ergebnis bestätigt oder so?
Jeder positive Test wird nachgetestet mit PCR.
Ne, ich meine jetzt mit Bluttest oder so. Wenn der PCR-Test falsch positiv anzeigt, was mache ich dann? Dann bin ich in Quarantäne und bin aber eigentlich gar nicht krank.
Also, das wäre, mit einem Bluttest kann ich andere Dinge testen, sage jetzt einmal Antikörper und andere Sachen, aber für die Feststellung, ob ich quasi infiziert bin und wie infektiös ich bin, ist der PCR-Test das quasi Beste, was es gibt, und da gibt es jetzt einfach nichts anderes.
Wenn der sagt, Wenn der sagt, Sie sind infiziert, also Quarantäne.
Da kann ich theoretisch noch mal,
getestet nach
da
fünf
kann
Tagen.
Ich, da kann ich nur nochmals einen PCR-Test machen und quasi die vergleichen. Vielleicht gibt es noch in Prozenten, Promillenbereich irgendwo etwas quasi, wo es auch dort falsch Positive gibt. Das würde jetzt nicht ganz gänzlich ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dort nicht so groß, dass es da rentiert, etwas anders zu tun.
Julian Koschitz, Sie
wollten... Ja, Stichwort Antikörpertest, dazu würde ich noch gerne ergänzen. Derzeit ist es leider so, dass weder in der Covid-Schutzmaßnahmenverordnung, also die national gilt, noch in der Einreiseverordnung werden Geimpfte bisher berücksichtigt. Das ändert sich vielleicht, hoffentlich irgendwann mal. Meines Wissens, Griechenland ist jetzt ein Land, das bereits Staatsbürger aus Israel, wenn sie geimpft sind, einreisen lassen. Das haben wir nur nebenbei. Was jetzt aber möglich ist, mit einem neutralisierenden Antikörpertest, der vom Befundzeitpunkt aus gilt dieser 3 Monate und der befreit dann von der Testpflicht national. Der sogenannte neutralisierende Antikörpertest ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Es gibt jetzt aber ein Schreiben des Gesundheitsministeriums, ein Erlass, dass auch Tests, die diesem neutralisierenden Antikörpertest gleichgestellt sind, ebenfalls gültig sind. Und da gibt es mittlerweile auch 3 Labore in Vorarlberg, unter anderem auch in Feldkirch wird das gemacht. Und wenn man diesen Test dann vorweisen kann, kann man beispielsweise auch die Gastronomie nutzen.
Der muss aber selber zahlen.
Der muss man selber zahlen, ist jetzt aber meines Wissens nicht allzu teuer.
Also 3 Labore gibt es schon,
die diese Tests durchführen. Man kann das über den Hausarzt beantragen, sich beraten lassen am besten. Das Einzige, was wichtig ist für uns als Behörde auch und für die Gastronomen etc., ist, dass auf diesem Test stehen muss Korrelation zum Nachweisen neutralisierender Antikörper. Dann ist dieser Test gültig und entbindet quasi 3 Monate von den weiteren Testpflichten.
Okay. Herr Burkhardthofer aus Feldkirch.
Was ich nicht richtig finde, ist, ich war in einem kleinen Gasthaus, ich durfte das, weil ich mich ja testen lassen, und dann musste diese Bedienung meinen Namen aufschreiben und die Uhrzeit, und das finde ich einfach eine Sauerei, dass man da unbescholtene Bürger, die sich nach allen Richtungen halten, trotzdem noch kontrollierend und schauend, wie lang ist jetzt der Gast im Gasthaus gewesen und um welche Uhrzeit. Das ist ärger als wir noch im Krieg. Da hat es das einfach nicht gier, was heute läuft.
Herbert Butcher.
Ja, zu dieser Meldung vom Herrn Burkhardthofer muss ich eine Erklärung dazu machen. Und diese sozusagen das Aufschreiben seiner Daten dient zu seinem eigenen Schutz, weil der Test ist ja nur eine Momentaufnahme. Und der Infektionszeitraum ist relativ groß. Das heißt, es kann sein, dass er beim Test negativ ist, dass aber bei ihm dann später festgestellt wird, auch schon während des Besuchs war er infektiös, weil er es dort gerade geworden ist, zufälligerweise. Der Test war zum Beispiel 2 Tage alt und an diesem Tag ist er infektiös geworden. Dann stellen wir später fest, aha, da hat es eine Infektion gegeben und dann können wir quasi wieder auf diese Daten zurückgreifen und mit diesen die Kontaktpersonen-Nachverfolgung machen. Das ist dieser Zweck, dass man dann quasi diese Fälle findet und möglichst schnell die Infektion unterbrechen kann. Und als zweiter Punkt ist noch zu erwähnen, dass diese Daten zu löschen sind und auch vom Gastronomen nicht an andere weitergegeben werden darf. Die Daten dürfen auch andere Gäste eigentlich nicht sehen.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Die verschärften Corona-Kontrollen heute unser Thema. Und ich möchte jetzt zu einem Thema kommen, das so im Untergrund mitschwingt, nämlich das Thema der Vernaderung, der Denunziation. Und das, ich wirke dem Nachbarn eine rein und rufe an bei der Polizei, weil mehr als 1,5 Menschen bei Ihnen im Garten herumsitzen. Vorab möchte ich den Reinhard Haller zu Wort kommen lassen, einen Psychiater. Und er erklärt uns das Phänomen der Denunziation.
Es gibt wahrscheinlich Menschen, die unter gewissen Persönlichkeitsverhaltensstörungen leiden und sich immer gegen irgendetwas stemmen. Es gibt solche, die sich konform erhalten, andere sogar überangepasst. Und es gibt solche, die sich dem zwar stellen, aber das Ganze kritisch in Frage stellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sich in ihrem Gerechtigkeitsgefühl verletzt sehen, wenn sie sich selbst halten müssen, aber andere das nicht tun und die diese Menschen schlichtweg aus Angst vor der Erkrankung und vor dem Nicht-Einhalten der Regeln zur Anzeige bringen. Andere wiederum machen es wahrscheinlich unbewusst aus dem Bedürfnis heraus, es jemand anderem zu zeigen, der das wagt, was man selbst gerne tun würde. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine dritte Gruppe von Menschen, die allerdings kleiner ist, die aus ihrer Persönlichkeit her zum Denunziantentum neigen.
Ich höre raus, Sie haben nicht gerade viel Verständnis für diese Leute.
Ich kann es als Psychiater natürlich verstehen, als Psychiater versteht man ja alles. Ich kann es aber nur erklären, wie es so ist. Ich glaube allerdings, dass das Anklagen, das Vernadern bei den Behörden nicht gerade eine sehr edle menschliche Eigenschaft ist.
Julian Koschitz, wie groß ist der Anteil an den Denunziationen, an der Vernaderung?
Ich würde jetzt nicht unbedingt groß sagen, aber natürlich gibt es immer wieder das ein oder andere anonyme E-Mail, da war man im Urlaub auf Mallorca, müsste nicht in Quarantäne. Ich würde einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, immer ein bisschen zu hinterfragen, ist das so wirklich ein kleiner Verstoß? Weil, jetzt beispielsweise bleiben wir bei der Einreisegeschichten, naja, wenn jemand vielleicht tatsächlich, wissen wir ja nicht, in Spanien was oder was seine Lebenspartnerin hat, seine Familie, kann der ja, wenn er unter Einhaltung von der Voraussetzung, er kann auch rechtmäßig wieder zurück einreisen. Damit will ich einfach sagen, nicht jeder, was gleich irgendwo im Ausland war, verstößt ja nur gegen die Regeln automatisch, oder? Und wir haben natürlich als Behörde, wir haben natürlich jedem Hinweis nachgehen, das machen wir auch, aber uns sind natürlich Grenzen gesetzt, oder? Und anonyme Anzeigen, wo es dann heißt, ich habe Bilder von Herr XY da und da gesehen, da sind uns natürlich auch da sind unsere Möglichkeiten dann irgendwann auch begrenzt.
Okay, wir haben noch drei Anrufe von konkreten Kontrollen. Die Conny aus Dornbirn.
Also ich wäre schon dafür, dass man vermehrt kontrolliert. Ich selber schaffe einen systemrelevanten Betrieb, im Schichtbetrieb, ich habe auch eine Bescheinigung, weil ich bin bei der Frühschicht vor um 5 Uhr morgens unterwegs. Und bei der Spätschicht nach dem 8. Arbeit, aber bin noch nie kontrolliert worden. Und ich hätte ja gutes Gewissen dabei. Ich war auch ein paar Mal in der Gastronomie, auch mit frischem Test, nie eine Kontrolle. Also da finde ich schon, sollten es mehr kontrolliert werden. Und auch noch, es gibt auch ein paar Menschen, wo vielleicht wirklich maskenbefreit sind. Und da gibt es oft einmal eine kleine Kontroverse. Die sollten vielleicht so ein Schild hier, so wie... Ja, wie wenn man Backstage passt oder so, dass es da gar keine großen Diskussionen gibt.
Das ist die Kontrolle der Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr. Wird die gemacht?
Ja, die wird von der Polizei im normalen Streifendienst mitkontrolliert. Okay. Und so was die Frau Conny angesprochen hat, rein in den Unternehmen finden grundsätzlich keine behördlichen Kontrollen statt, weil die Unternehmen ja grundsätzlich selbst daran interessiert sind, dass es nicht zu einem Ausfall durch Erkrankungen in ihrem Betrieb kommt. Sie sind also selber gut daran interessiert und arbeiten mit, dort die Situation im Griff zu haben weiterhin. Was schon passieren kann, dass wir im Rahmen des Contact Tracing feststellen, dass bei verschiedenen einzelnen Unternehmen häufiger Fälle auftreten, dann schauen wir uns das schon genauer an. Dann gehen wir in diese betreffenden Betriebe, fragen mal nach, wie schaut euer Präventionskonzept aus, wie geht ihr vor, wo gibt es hier Mängel, wo man quasi das besser machen kann, ich sage jetzt vor allem die Pausengestaltung oder etwas. Da werden wir gerne aufgenommen und nehmen wir unsere Anregungen auch gerne auf.
Dann die Christine aus Bregenz.
Es ist jetzt lustig, der Herr Burtscher hat sich aufgeregt, weil er seine Daten bekannt gegeben hat müssen. Ich rufe an, weil ich mich aufgeregt habe, weil ich sie nicht bekannt gegeben habe müssen. Ich war heute Mittag gestern beim Chinesen in der Stadt. Weder ein Corona-Test noch irgendein Ding hat mir aufschreiben müssen und das hat mich elendig geärgert. Weil wir sind extra Tester gegangen, ich habe es als Geschenk gekriegt, aber gar nichts, weder bei mir noch bei den anderen. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, die anderen gehen wirklich Tag und Nacht die Teststraßen ab, damit sie wirklich testet sind. Und da geht man in ein Restaurant, da interessiert es keinen Menschen.
Haben Sie was gesagt zum Wirt?
Nein, Motto, ich habe nichts gesagt, das ist blöd, das ist nicht mein Ding.
Die Aufgabe des Gastes ist schon richtig, aber ich bin immer proaktiv, wenn ich im Wirtshaus bin, da ist mein Test.
Ja, das kann ich natürlich machen und animiert vielleicht auch den Wirt darauf zu schauen, wenn er sieht, die Leute halten sich eh dran, das ist kein Problem für mich. Und dort nehmen wir diese Hinweise gerne auf und gehen dem auch gleich nach, weil dann können wir auch sozusagen viele Nachfolgefehler vermeiden.
Okay. Die Frau Weiß hat noch angerufen, sie war Skifahren mit einer Freundin, Sonnenkopf, bei der Ausfahrt Sonnenkopf, fünfköpfige Polizeikontrolle, Batsch, sie hatte keine Maske an, die Freundin schon, 90 Euro Strafe. Ist das das, was Sie wollen?
Ja,
ist das diese Kontrolltätigkeit, die man will?
Ja, man muss natürlich auch sagen, auch im Auto ist es ein enger Raum, ein kleiner Raum, in dem, wenn ein Infizierter drinnen ist und er keine Maske anhat, von einem anderen Haushalt ist, diese Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass man jemanden ansteckt. Deshalb finde ich es dort schon wichtig, dass man darauf achtet. Mhm. Und das Organmandat ist hier 90 Euro. Dieser Betrag ist fixiert und eigentlich festgelegt.
Mhm. Abmahnung vielleicht? Wie ein Freund der Abmahnungen bei der gelben Karte?
Ja, wenn ich da ergänzen darf, ja. Das wird aber natürlich auch grundsätzlich gemacht. Also die Polizeiorgane.
Das ist eine Ausnahme vom Grundsatz, was die Frau Weiß uns erzählt hat.
Das war jetzt offen, ich kenne jetzt das Beispiel natürlich. Es ist immer jeder Fall ist im Einzelfall zu beurteilen, oder? Aber ich glaube schon, dass da die Organe, also die Polizeiorgane, auch ein gewisses Gespür entwickelt haben. Und grundsätzlich gilt natürlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, oder? Der ist auch explizit verankert in der Covid-Schutzmaßnahmenverordnung. Das heißt, dass man dann abmahnen kann und nicht strafen muss, wenn die Gefahr nicht groß ist.
Herr Babocha, Julian Koschitz, danke, dass Sie wieder mal da waren. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns sicher wieder treffen hier an dieser Stelle. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Morgen bei mir. Was weiß unser Abwasser? Die Frage ist ernst gemeint. Neue Untersuchungsmethoden geben Auskunft über Lebensart der Menschen. Vom Drogenkonsum bis zum Umweltgift. Alles weitere morgen. Hochspannende Geschichte. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.